Viele Christen verbinden Rechtfertigung vor allem mit Vergebung und einem sicheren Platz im Himmel. Doch wenn man die Geschichte Abrahams und Römer 4 genauer betrachtet, zeigt sich ein viel tieferes Bild. Gott schafft nicht nur juristische Klarheit, sondern gewinnt einen Menschen für sich selbst zurück. In dieser Spannung zwischen eigener Anstrengung und Vertrauen dem Glauben, zwischen Ismael und Isaak, wird Rechtfertigung zu einer lebendigen, erfahrbaren Wirklichkeit, in der Gott selbst unser Glaube und unsere Gerechtigkeit wird. Gott ruft aus allem anderen zurück zu sich selbst. Am Anfang der rechtfertigenden Erfahrung steht kein frommer Entschluss des Menschen, sondern der Ruf Gottes. Römer 4 greift die Geschichte Abrahams auf und lenkt den Blick hinter seine bekannten Glaubensstaaten. Bevor Abraham Vater vieler Völker wird, ist er ein Mensch, der aus Ur herausgerufen wird, weg aus den Bindungen seiner Herkunft, seinen Sicherheiten, seinen Götzen. In 1. Mose 12 ruft Gott ihn in ein Land, das er noch nicht kennt, und damit in eine Beziehung, die seine bisherigen Bezugspunkte ablöst. In diesem Ruf zeigt sich, was der Fall des Menschen im Kern bedeutet: ein Herz, das für Gott geschaffen wurde, ist von anderen Dingen besetzt, von Sünde, von Angst, aber auch von guten Gaben, die zu Ersatzgöttern werden. Rechtfertigung beginnt, wenn Gott dieses Herz nicht in Ruhe lässt, sondern aus allem anderen zu sich hinruft. Wenn wir in die Tiefen dieses Kapitels eindringen, sehen wir, dass es offenbart, dass eine angemessene, lebendige Rechtfertigung Gottes tieferes Werk ist. Er ruft gefallene Menschen aus allem heraus, was nicht Gott ist, und bringt sie zu sich selbst zurück. Gott schuf den Menschen für sich selbst und zu sich selbst hin. Doch der Mensch fiel. Die Bedeutung des Falls des Menschen besteht darin, durch alles, was nicht Gott ist, von Gott ferngehalten zu werden. Dieser Ruf bleibt nicht äußerlich. Während Gott spricht, wirkt er unsichtbar an der inneren Wurzel unseres Wesens. Paulus beschreibt, dass der Gott dieses Zeitalters die Gedanken der Ungläubigen verblendet hat, damit das Erleuchten durch das Evangelium der Herrlichkeit Christi, der das Bild Gottes ist, nicht auf sie scheine. Wo Gott rechtfertigt, da durchbricht sein Licht genau diese Verblendung. Christus wird uns nicht nur von außen verkündigt, sondern sein Wesen beginnt, unser Inneres zu durchdringen. Man könnte sagen, Gott transfundiert sein eigenes Leben in ein Herz, das sich von anderen Quellen genährt hat. Daraus entsteht der Glaube, nicht als religiöse Leistung, sondern als Antwort auf diese innere Berührung. Wenn Gott spricht und sich schenkt, entsteht in uns Vertrauen. Wenn er uns herausruft, erwacht in uns die Bereitschaft, loszulassen. Rechtfertigung ist deshalb nicht nur ein Urteilsspruch im Himmel, sondern ein lebendiger Prozess, in dem Gott unser Inneres von fremden Bindungen löst und unser Vertrauen auf sich zieht. Wer sich in diesem Ruf wiederfindet, darf wissen, in der Bewegung weg von allem, was nicht Gott ist, hinein in sein Licht, vollzieht Gott bereits seine rechtfertigende Zuwendung, und gerade darin liegt eine stille, tragende Freude, die Mut macht, den Weg weiterzugehen. Die Erfahrung, aus allem anderen zu Gott zurückgerufen zu werden, ist oft schmerzhaft und zugleich befreiend. Sicherheiten brechen weg, alte Selbstbilder geraten ins Wanken, vertraute Stützen tragen nicht mehr. Manchmal geschieht das durch äußere Umstände, manchmal durch ein inneres Unbehagen, das uns spüren lässt, so kann es innerlich nicht bleiben. In 1. Mose 4 klagt Kain: Meine Strafe ist größer, als dass ich sie tragen könnte. Diese Worte spiegeln das Empfinden eines Menschen, der unter Gottes Urteil steht und keinen Ausweg sieht. Die rechtfertigende Gnade Gottes geht einen anderen Weg mit uns, sie deckt unser Verlorensein nicht zu, sondern führt es ans Licht, um es dort mit der Treue Gottes zu verbinden. Wo Gott ruft, entlarvt er zwar unsere falschen Sicherheiten, aber er lässt uns nicht in der Leere stehen. Der Ruf aus allem anderen ist zugleich der Ruf in seine Nähe hinein. Darum wird Rechtfertigung für den Glaubenden zu einer Geschichte wachsender Freiheit. Schritt für Schritt verliert das, was nicht Gott ist, seine Macht, und das Vertrauen auf Gott gewinnt Gewicht. Wer auf diesem Weg unterwegs ist, darf innehalten und staunen, dass ich heute überhaupt auf Gottes Stimme antworte, ist schon Teil seiner Rechtfertigung, ein Zeichen dafür, dass er mich nicht nur von außen freispricht, sondern mein Herz nach Hause ruft. In denen der Gott dieses Zeitalters die Gedanken der Ungläubigen verblendet hat, damit das Erleuchten durch das Evangelium der Herrlichkeit Christi, der das Bild Gottes ist, nicht auf sie scheine. Und Kain sagte zu Jehova: Meine Strafe ist größer, als dass ich sie tragen könnte. In der subjektiven Erfahrung der Rechtfertigung lernt der Glaubende, Gottes Ruf aus rivalisierenden Bindungen ernst zu nehmen und im Licht Christi zu erkennen, wo andere Dinge sein Herz besetzt halten. Dieses Erkennen ist kein moralistischer Druck, sondern Frucht des göttlichen Erleuchtens, das den Glauben als Antwort hervorbringt. So wird der Weg der Ablösung von Sicherheiten zum Weg der vertieften Gemeinschaft mit Gott, in dem der freisprechende Gott zunehmend auch der füllende Gott des Herzens wird. Christus als lebendige Gerechtigkeit, vom Ismael zum Isaak. Abraham wird in Römer 4 als Beispiel des Glaubens vorgestellt, doch seine Geschichte in 1. Mose zeigt, wie tastend und durchwachsen dieser Weg ist. In 1. Mose 15 glaubt Abraham der Verheißung einer unzählbaren Nachkommenschaft, er glaubte Jehova, und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Zunächst bleibt diese angerechnete Gerechtigkeit etwas Unsichtbares. Abraham trägt eine Zusage, ein göttliches Urteil über seinem Leben, aber in seiner Wahrnehmung scheint sich wenig zu verändern. Kurz darauf versucht er in 1. Mose 16, die Verheißung mit eigener Kraft zu realisieren, indem er mit Hagar einen Sohn zeugt. Ismael steht für den Versuch, Gottes Plan mit menschlicher Energie und religiösem Ehrgeiz zu vollstrecken. Abraham ist gerechtfertigt, und doch lebt er innerlich noch stark aus dem eigenen Machen. An Gott zu glauben bedeutet daher, uns selbst zu beenden und Gott unser eigentliches Sein sein zu lassen, Gott das sein zu lassen, was wir sein sollten. Von dem Zeitpunkt an, da wir zuerst an ihn glauben, sollten wir selbst nichts mehr sein. Wir sollten völlig beendet sein und Gott erlauben, alles in uns zu sein. Dies ist die genaue Bedeutung der Beschneidung. Auf diese Phase antwortet Gott nicht mit Verwerfung, sondern mit einer tieferen Führung. In 1. Mose 17 setzt Gott die Beschneidung als Zeichen und als Einschnitt. Geistlich gesehen bedeutet Beschneidung, dass das alte Ich mit seinen Projekten, Sicherheiten und religiösen Leistungen an ein Ende geführt wird. Von da an soll nicht mehr Abraham der Macher der Verheißung sein, sondern Gott selbst der Handelnde in ihm. Als später Isaak geboren wird, wird die zuvor zugerechnete Gerechtigkeit auf einmal sichtbar. In Isaak steht vor Abraham eine Frucht, die er sich nicht zuschreiben kann, ein Kind der Verheißung, nicht des Plans. Isaak wird so zum Bild für Christus als unsere lebendige Gerechtigkeit, nicht eine abstrakte Größe, sondern eine Person, in der Gottes Treue greifbar wird, die in das Leben des Glaubenden hineintritt und es prägt. Diese Bewegung vom Ismael zum Isaak beschreibt den inneren Weg vieler Glaubender. Am Anfang steht das Wissen, Gott spricht mich um Christi willen gerecht. Bald jedoch mischt sich das Bedürfnis ein, diese Gnade zu stützen, zu bestätigen, vielleicht sogar zu verdienen, im Dienst, in asketischer Strenge, in moralischer Selbstoptimierung. Gerade darin zeigt sich, wie tief die alte Logik des Gesetzes im Herzen verankert ist. Gottes Antwort ist keine zusätzliche Last, sondern eine Einladung zum Sterben des alten Selbstverständnisses. Er führt uns an Punkte, wo unsere Ismael-Projekte an Grenzen stoßen und uns innerlich erschöpfen. Was zunächst wie Scheitern aussieht, ist oft der Raum, in dem Christus als lebendige Gerechtigkeit aufscheint. Dann wird Rechtfertigung zu mehr als einem Lehrsatz, sie wird erfahrbar im Frieden eines Gewissens, das nicht mehr von der eigenen Leistung zehrt, in einer Freiheit, die ohne Selbstrechtfertigung auskommt, und in einem Vertrauen, das ruhen kann, weil Christus selbst zur Mitte geworden ist. Wenn unsere Kräfte versiegen und wir doch getragen werden, leuchtet etwas von Isaaks Geburt im eigenen Leben auf, ein stilles, aber tiefes Zeugnis, dass die Gerechtigkeit Gottes nicht auf dem aufbaut, was wir tun, sondern auf dem, was Christus in uns geworden ist. Diese Verwandlung hat auch eine formende Kraft für den Alltag. Wer Christus als Gerechtigkeit erfährt, muss sich selbst und anderen nicht mehr fortwährend etwas beweisen. Entscheidungen stehen weniger unter dem Druck, den eigenen Wert abzusichern, und mehr unter dem Frieden, in Gottes Zuspruch verwurzelt zu sein. Die Versuchung, neue Ismaels zu erzeugen, Projekte, mit denen man sich vor Gott und Menschen profilieren möchte, verliert ihre zwingende Kraft. Stattdessen kann der Glaubende seine Begrenztheit annehmen, weil er darin nicht mehr seine Rechtfertigung bedroht sieht. Die so gewonnene Gelassenheit ist kein passiver Rückzug, sondern die stille Kraft eines Lebens, das im Vertrauen auf den Gott der Verheißung geerdet ist. Wo der alte Machergeist beschränkt und Christus als lebendige Gerechtigkeit Raum erhält, wird unser Handeln leichter, freier und zugleich wahrhaftiger, ein Vorgeschmack darauf, wie das Leben aussieht, wenn nicht mehr wir selbst, sondern Christus in uns das Entscheidende ist. Und er glaubte Jehova, und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Die subjektive Erfahrung der Rechtfertigung führt den Glaubenden aus einem leistungsorientierten Glauben heraus in ein Leben, das von Christus als lebendiger Gerechtigkeit geprägt ist. Auf dem Weg vom Ismael eigener Projekte zum Isaak der göttlichen Verheißung lernt er, das Ende der eigenen Kraft nicht als Scheitern, sondern als Raum für Gottes Wirken zu verstehen. So wird der Glaube weniger zu einem Produkt eigener Anstrengung, sondern zur Antwort auf die Erfahrung, dass Christus selbst seine Treue und Gerechtigkeit im Inneren bestätigt. Rechtfertigung für Gottes Ziel, Reich Gottes und Leib Christi. Rechtfertigung wird oft vor allem unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Rettung verstanden, wie kann ein Schuldiger vor einem heiligen Gott bestehen? Römer 3 beantwortet diese Frage, indem es auf das Blut Christi weist, durch das Gott gerecht ist, wenn er den Glaubenden rechtfertigt. Doch die Schrift bleibt dort nicht stehen. In Römer 4 verknüpft Paulus die Rechtfertigung Abrahams mit einer Verheißung, die weit über das individuelle Heil hinausreicht, denn die Verheißung, dass er der Welterbe sein sollte, ist Abraham oder seinem Samen nicht durch Gesetz zuteil geworden, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Die Gerechtigkeit des Glaubens öffnet den Raum für ein Erbe, und dieses Erbe hat mit der Welt, mit Herrschaft und mit der Geschichte Gottes zu tun. Erlösung ist nicht Gottes Ziel, sie ist ein Vorgang, um Gottes Ziel zu erreichen. In Römer 3 sehen wir, wie die Erlösung Gottes Rechtfertigung hervorbringt, aber wir sehen nicht Gottes Ziel. Was war Gottes Ziel in der Rechtfertigung? Um diese Frage zu beantworten, gebrauchte Paulus Abrahams Geschichte als Beispiel, als ein Bild, um das zu erklären, was keine menschlichen Worte erklären können. Damit knüpft Paulus an die Anfänge der Schöpfung an. In 1. Mose 1 heißt es, Gott schuf den Menschen in seinem Bild, damit sie herrschen, über die ganze Erde. Der Mensch ist von Anfang an als korporatives Wesen gedacht, als Gemeinschaft, die Gottes Wesen widerspiegelt und seine Herrschaft sichtbar macht. 1. Mose Kapitel 5 Vers 2 erinnert daran, dass Gott sie Mann und Frau schuf und sie segnete und ihren Namen Mensch nannte, an dem Tag, da sie geschaffen wurden. Der eine Mensch, den Gott im Blick hat, ist ein gemeinschaftlicher, ein Leib. Wenn Paulus nun rechtfertigende Gnade mit dem Erbe der Welt verbindet, wird deutlich, Gott stellt den Menschen nicht nur im Gericht wieder her, sondern knüpft an seinen ursprünglichen Auftrag an. Rechtfertigung ist der Weg, auf dem Gott gefallene Menschen in diesen Auftrag zurücknimmt. Im Licht des Neuen Testaments konturiert sich dieses Ziel als Reich Gottes und als Leib Christi. In Römer 14,17 heißt es, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Frieden und Freude im Heiligen Geist. Das Reich Gottes ist keine abstrakte Idee, sondern eine reale Sphäre, in der Gottes Herrschaft als Gerechtigkeit, Frieden und Freude erfahrbar wird. Diese Sphäre gewinnt Gestalt im Leib Christi, wie Paulus in Römer 12 beschreibt, viele Glieder, ein Leib, verschieden in Gaben, vereint in der Hingabe an Christus als Haupt. Subjektiv erfahrene Rechtfertigung führt dazu, dass Menschen sich nicht mehr über eigene Leistungen definieren müssen, sondern sich als Beschenkte verstehen. Solche Menschen sind fähig, sich in einen Leib einzugliedern, ohne sich selbst zu verlieren, und zugleich das gemeinsame Reich zu suchen, ohne in anonyme Masse zu zerfließen. Für den Alltag des Glaubenden öffnet dieser Blickwinkel einen weiten Horizont. Wer seine Rechtfertigung nur als Freispruch aus dem Gericht versteht, wird leicht in einem defensiven Christentum stecken bleiben, das sich vor allem um die Sicherung des eigenen Status sorgt. Wer sie aber als Teil einer größeren Bewegung Gottes sieht, entdeckt, dass jeder Schritt im Glauben zugleich eine Beteiligung an Gottes Reichsarbeit ist. Ein Wort der Versöhnung, ein verborgenes Ausharren in Gerechtigkeit, ein Akt der Barmherzigkeit im Verborgenen, all dies gewinnt Gewicht, weil es Ausdruck von Gottes Herrschaft ist, die in diesem Zeitalter oft leise und unspektakulär wächst. Die Erfahrung, gerechtfertigt zu sein, wird so zur inneren Freisetzung, nicht nur für den eigenen Frieden, sondern für eine Mitarbeit, die von Hoffnung getragen ist. Gott führt seine Geschichte mit der Welt durch Menschen, denen er seine Gerechtigkeit geschenkt hat. In dieser Perspektive darf der Glaubende seine Tage verstehen als Teil einer größeren Erzählung, nicht im Zentrum, aber hineingenommen in das Ziel Gottes, sein Reich auf Erden sichtbar zu machen. Denn nicht durch Gesetz wurde Abraham oder seinem Samen die Verheißung zuteil, dass er der Welterbe sein sollte, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, nach unserem Gleichnis, und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde, und macht sie euch untertan, und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich auf der Erde regt. Die subjektive Erfahrung der Rechtfertigung erhält ihre Tiefe, wenn sie im Licht von Gottes umfassendem Ziel verstanden wird. Gott rechtfertigt nicht nur, um Schuld zu tilgen, sondern um Menschen in sein Reichshandeln und in den Leib Christi hineinzunehmen. Der Glaubende darf seine persönliche Versöhnung als Teil einer größeren Geschichte sehen, in der sein Leben zum Ort wird, an dem Gottes Gerechtigkeit, Frieden und Freude Gestalt gewinnen und dadurch etwas von der kommenden Herrschaft Christi in dieser Welt vorausweise. Herr Jesus Christus, danke, dass du mich nicht nur von meinen Sünden losgesprochen hast, sondern mich selbst gesucht und in dein Herz hineingerufen hast. Du weißt, wie schnell ich zu meinem eigenen Ismael greife und aus eigener Kraft versuche, vor dir zu bestehen, statt dir zu vertrauen. Lass alles Eigene in mir zur Ruhe kommen, wo es mich von dir abzieht, und lass dein Leben in mir neu aufkeimen wie ein geistlicher Isaak. Öffne mir die Augen für die Würde und den Reichtum deiner Gerechtigkeit, die du mir geschenkt hast, damit ich nicht in Schuldgefühlen oder Leistungsdenken gefangen bleibe, sondern in der Freiheit deiner Gnade lebe. Erfülle mein Herz mit der Gewissheit, dass ich in dir angenommen bin, und lass mich als gerechtfertigtes Kind Gottes Teil deiner großen Geschichte werden, in der dein Reich sichtbar wird und dein Leib aufgebaut wird. Möge deine Auferstehungskraft alle Bereiche meiner inneren Todeszonen berühren und sie in neues Leben verwandeln, damit dein Name in meinem Alltag geehrt wird. Amen.